Habt ihr euch schon in diesen Tagen immer wieder mal entschieden, um die noch übrige Zeit im Willen Gottes zu leben? Da wurde eine Entscheidung gefordert vom Herrn. Und nicht nur eine vage Entscheidung, ich will das mal versuchen, sondern Amen, Herr. Ich will da drin leben, im Willen Gottes. Ich will besonnen sein und nüchtern zum Gebet. Lob den Herrn. Das braucht eine Entscheidung in meinem Herzen. Ich will beten und ich bete. Ich komme zum Gebet, ich komme zum Herrn. Wir haben so einen großen Reichtum. Ich möchte es nochmal bestärken. Vergesst nicht den Reichtum, den wir in Christus haben. Die Gabe, wir haben es heute gesungen, mein Christus, meine Kraft, die Gabe zur Gerechtigkeit. Keine Begabung, ich möchte es nochmal betonen, keine Begabung, die der Herr uns gibt. Es ist Christus als die Gabe zur Gerechtigkeit. Gibt keinen Vergleich, der hat mehr Begabung als andere. Das ist menschliches Denken und muss wirklich hinter uns gelassen werden im Gemeindeleben. Damit in allen Dingen Gott verherrlicht werde durch Jesus Christus, dem die Macht ist und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und in all diesem, was wir empfangen haben, damit dürfen wir dienen. Es braucht nicht immer was Organisiertes, damit wir dienen. Wir haben ja etwas empfangen. Einsetzen. Sogleich ging der hin. Und das möchte ich heute Abend auch nochmal an den Anfang stellen. Warte nicht auf eine Organisation eines Dienstes. Der Herr hat dir was gegeben. Du siehst einen Bedarf, geh hin, sogleich. Manchmal ist er ganz versteckt, sieht kein Mensch, aber der Herr sieht es. Mächte und Gewalten sehen es. Und der, dem du dienst, sieht es auch. Manchmal ist es einfach nur eine praktische Hilfe. Ja, jemand braucht ein Auto, um Dinge zu transportieren. Ich sehe es, ich werde gefragt. Natürlich mache ich es. Aus der Kraft, die Gott darreicht. Ist doch wunderbar. Ganz einfach, ohne dass jemand sagen muss, das wäre gut, dass du das tust. Einfach machen. Und das Schöne ist, jeder Dienst, den wir tun, gibt dem Herrn eine Chance, uns zu erziehen. Hin zu sich zu erziehen, zu korrigieren, zu züchtigen im sehr positiven Sinn. Hebräer 12 sagt das am Ende von Vers 10. Was der Herr tut, dieser aber zu unserem Nutzen, damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Dafür erzieht der Herr uns. Dafür gibt er auch mal Leiden. Dafür lässt er Leiden zu und es ist gut, wenn wir uns dem nicht widersetzen, sondern Amen sagen und sagen, Herr, ich gehe durch dich, durch diese Leiden mit dir hindurch. Und diese Korrektur führt dazu, dass sein Reich noch sichtbarer wird, ja, noch offenbarer wird, weil eben Christus dargestellt wird. Wir möchten heute auf dieses Reich blicken, wie der Herr es vorgesehen hat, in seiner Ordnung. Ja, all das, was wir erleben als einzelne Geschwister in unserem Leiden, in unseren Zurechtbringen, in unseren Entscheidungen. Es hat das Ziel, das Reich Gottes jetzt heute auf die Erde zu bringen. Heute schon sichtbar zu machen, bevor der Herr es allen offenbart. Wenn er nämlich wiederkommt. Aber bis dahin ist es unsere vortreffliche Aufgabe, dieses Reich heute schon darzustellen. Jedes Reich braucht Ordnung. Der Herr sagt es einmal sogar über das Reich Satans. Ja, wenn ihr euch erinnert in den Evangelien, jedes Reich, was uneins ist in sich, kann gar nicht bestehen. Mit anderen Worten, es braucht eine gewisse Ordnung. Lass uns heute Abend ein bisschen in diese Ordnungen des Herrn, die Ordnung seines Reiches hineinschauen, weil er allein weiß, wie in diesem Universum sein Reich sein soll. Wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, ist ja schon interessant, was Menschen alles versucht haben, in die gefallene Menschheit irgendwo Ordnung reinzubekommen. Da gab es Kaiserreiche, da gab es solche, die andere überrannt haben mit Kriegen, weil sie gedacht haben, sie müssten ihr eigenes Ordnungsreich anderen überstülpen und sagen, wir wissen es besser, was Ordnung bringt. Da gab es ja neue Ideen, wie man Ordnung haben kann, dass alle mitreden können, die Demokratien, verschiedene Arten von Demokratien, alle im Versuch, Ordnung reinzukriegen in dieses Chaos des gefallenen Menschen. Und bis heute gibt es immer komischere Auswüchse von dieser selbstgemachten oder menschengemachten Ordnung. Ja, wenn die Älteren unter euch die 60er und 70er Jahre rückpassieren lassen mit den anti-autoritären Erziehungsstilen, die Diskussion um Geschlechtergleichberechtigung bis heute gleichgeschlechtlichen Ehen etc. von einem Chaos ins nächste. Der Herr hat was gesagt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist das krasse Gegenteil. Von Finsternis zu Finsternis. Und der Herr, er beschreibt einfach, wie er Ordnung haben möchte. Ist doch gut. Ja, selbst wir Gläubige haben manchmal so viele Ideen, wie Ordnung sein könnte in der Gemeinde, im Reich Gottes. Wir haben ja gestern oder vorgestern gesungen, ich frage nichts nach Himmel und Erd, hab ich doch den, der es schuf, dem es gehört. Lass uns doch mal den fragen, dem sein Reich gehört. Lass uns mal zusammen 1. Korinther 11 lesen. 1. Korinther 11, Vers 3. Ich will aber, dass ihr wisst, eines jeden Mannes Haupt ist Christus und das Haupt der Frau ist der Mann und das Haupt Christi ist Gott. Das ist das Wort des Herrn. Ganz einfach. Ich schreibe das mal an. Also, wir haben mal angefangen. Eines jeden Mannes Haupt ist Christus. Und das Haupt der Frau ist der Mann. Und das Haupt Christi ist Gott. Das ist noch nicht alles. Wenn wir mal weiter blättern in Epheser 5. Am Ende des Kapitels heißt es ja nochmal, die Frauen seien untertan ihren Männern als dem Herrn. Da sagt er nochmal, also Epheser 5, 22 und 23, der Mann ist das Haupt der Frau, so wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und ganz am Schluss heißt es nochmal, doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau, so wie sich selbst, die Frau aber fürchte den Mann. Und dann geht's weiter. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Wir haben hier zwei Bereiche. Wenn wir hier in die Richtung schauen, was wir gerade auch gelesen haben, in Epheser 5, Vers 25 sagt er, ihr Männer liebt eure Frauen. Wir haben gelesen, Christus hat die Gemeinde geliebt. Hier ist Liebe und hier ist Unterordnung. Das Haupt des Mannes ist Christus. Ich als Mann, ich ordne mich Christus unter. Ich weiß, Christus hat mich geliebt. Es fällt mir so leicht, mich ihm unterzuordnen. Christus, Jesus Christus auf der Erde wusste, er ist vom Vater geliebt. Er war ihm untertan. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Liebet eure Kinder. Und ihr Kinder seid
den Eltern untertan, gehorsam. So einfach. Gott, Christus, Mann, Frau, Kinder. Und wenn ich möchte, dass meine Kinder mir gehorchen, dann tue ich gut daran, Christus zu gehorchen, selber untertan zu sein. Wenn ich möchte, dass meine Frau sich unterordnet, tue ich gut daran, selber Christus untergeordnet zu sein. Aber liebe Ehefrauen, bitte dreht das Wort nicht um. Weil mein Mann nicht perfekt ist in dieser Unterordnung, dann brauche ich auch nicht untertan zu sein. Es geht um Gottes Ordnung. Gott, Christus, Mann, Frau, Kinder. Ganz einfach. Diese Unterordnung, die geht ja sogar in den Augen des Herrn noch weiter. Und wir hatten das in Basel in den letzten Wochen und es hat mich wirklich beschäftigt seither. In 1. Petrus 2, Vers 13 schreibt der Petrus, seid aller menschlichen Ordnung untertan um des Herrn willen. Das ist doch wunderbar. Hier, um des Herrn willen. Ich kann menschlicher Ordnung untertan sein, weil Christus mein Haupt ist. Diese menschliche Ordnung, das wissen wir alle, das ist von gefallenen Menschen gemacht. Die haben ihre Ideen, machen irgendeine Ordnung, wo du denkst, was soll denn das? Und dennoch sagt der Petrus, seid untertan. Um des Herrn willen. Und er geht sogar noch weiter in Vers 18. Ihr Diener, seid untertan mit aller Furcht euren Herren, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Vertretern. Auch das ist eine Unterordnung in seinem Reich. Auch den Vertretern. Ja, das fängt in der Schule an. Schüler den Lehrern gegenüber. Jeder von uns kennt aus der Schule verdrehte Lehrer. So ein Quatsch, was die schon wieder da wollen. 3 Klassenarbeiten in einer Woche. Aufstand. Seid untertan. Hat mir auch nicht gepasst. Passt mir nicht. Manches, was meine Chefin von mir wünscht. Aber was für ein Zeugnis, wenn ich Christus als mein Haupt festhalten kann. Ist wunderbar. Und diese Ordnung hat er ganz am Anfang der Schöpfung eigentlich schon in den Menschen gelegt. Er sollte herrschen auf Erden. Er sollte herrschen über die Tiere. Und allein dieser Begriff herrschen über die Tiere, da sehen wir auch schon im Alten Testament eine wunderbare Beschreibung seiner Ordnung zwischen Mensch und Tieren. Da gibt es Hirte und Schafe. Und ganz am Anfang im Alten Testament bereits gab es jemanden, der hat Gott als seinen Hirten wahrgenommen, hat diese Ordnung angenommen. Und zwar in 1. Mose, Kapitel 48, ich lese mal diesen Vers 15. Und er segnete Josef, das ist nämlich der Jakob, am Ende seines Lebens, als er seine beiden Enkel segnet, Manasse und Ephraim. Und er segnete Josef, diesen Vater von den beiden, seinen Sohn, und sagt, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat. In manchen Übersetzungen heißt es, der Gott, der mein Hirte gewesen ist. Der Gott, der mich geführt hat, Aufsicht genommen hat. Hier dieses Wort weiden im Hebräischen, in dem ja die Teile der Bibel geschrieben worden sind, hat diese beiden Bedeutungen. Weiden, hüten, aufsehen. Ja, und die Menschen im Alten Testament haben immer wieder darüber gesprochen, dass sie die Herde seiner Weide sind, des Volk Gottes, dass sie Schafe sind, dass sie von Gott als Hirten geweidet sind. wir kennen den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Die hatten dieses Bewusstsein und wir auch als Gläubige heute, wir haben dieses Bewusstsein. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Und es ist gut, sich vom Hirten leiten zu lassen. Und selbst am Ende des Alten Testamentes, als sie gefallen sind, Gott verworfen haben, hat Gott, wir kommen nachher in dieses Kapitel noch, an einer Stelle Jesus schon vorhergesagt. In Hesekiel im Kapitel 34 am Ende hat er den Herrn vorhergesagt als den Hirten, bevor Jesus es selber gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Ja, ich lasse mein Leben für die Schafe. Und in diesem Bild ist es so eindeutig, wie eine Ordnung funktioniert. Ja, wir sind die Schafe seiner Weide, wir sind seine Herde und er unser Hirte. Und diese Hirtenfunktion hat Gott schon im Alten Testament auf Menschen übertragen. Mose und Aaron wurden von einem Psalmisten so benannt in Psalm 77, Vers 21. Da sagt der Psalmist Asaf: Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Ist doch schön. Hat es nicht irgendwie aus dem Himmel gemacht? Er hat Mose und Aaron benutzt, als sie durch die Wüste sind, ist vor das gute Land. Und es heute Morgen gehört, Mose kam da nicht rein. Großes Leiden, aber sie waren Hirten. Menschliche, in Anführungszeichen, Hirten. Auch David, der sich dessen bewusst war, das sind Schafe um mich herum, die ich hier zu versorgen habe als König. Und genauso ging das im Neuen Testament weiter. Der Herr Jesus als der gute Hirte hat ganz am Ende zu Petrus etwas gesagt, was Petrus in diesen Versen wiederholt, die wir gelesen haben im 1. Petrus 5. Der Herr hat ihn gefragt, liebst du mich? Weide meine Schafe. Mit anderen Worten, hüte meine Schafe. Aufsicht über meine Schafe. Im zweiten Vers, er fragt ihn ja dreimal, und in einigen Übersetzungen wird an der zweiten Stelle hüte gesagt. Hüte meine Schafe. Pass auf meine Schafe auf. Und das hat er nicht getan, damit er ihn als den großen Oberhirten über alles gesetzt hätte. Der Herr hatte schon die Gemeinde in Jerusalem im Blick, die 40 Tage später kommen würde, wo er ein Teil derer war, die dort Verantwortung genommen haben. Er hütete dort in Jerusalem mit anderen Brüdern die Herde. Sieht man in der Apostelgeschichte, wo es angefangen hat, nachdem er gepredigt hat, ja, nachdem die Menschen gerettet worden sind, dann hat er angefangen zu hüten. Und wir kommen nachher noch drauf, es war da auch manchmal nicht ganz so angenehm, ja, mit der Herde umzugehen. Und von Jerusalem aus haben sich dann nach der Verfolgung, Kapitel 8 und 9, haben sich andere Gemeinden gebildet, die verstreut worden sind, dort wo sie dann gewohnt haben, sind Gemeinden entstanden. Und in Apostelgeschichte, Kapitel 11, ist bereits zum ersten Mal von anderen Hirten die Rede. Ich gehe nochmal zurück auf 1. Petrus 5. Da heißt es ja, wie wir gelesen haben, die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbar werden soll, Doppelpunkt, weidet die Herde. Das war die Aufgabe der Ältesten. Und ist es bis heute. Ja. Und in Apostelgeschichte, Kapitel 11, Vers 30, da gab es eine Hungersnot, auch in Jerusalem. Und andere kamen und haben gesammelt für diese Geschwister. Und in Vers 30 heißt es, das taten sie auch, sie haben dann gesammelt und sandten es an die Ältesten durch die Hand des Barnabas und Saulus. Also da gab es Brüder, die Verantwortung genommen haben, damit auch jedes Schaf der Herde um sie herum genug zu essen bekommen hat. Ganz praktisch. Paulus und Barnabas sind dann weitergezogen. Und dann gibt es diesen Vers in Kapitel 14, Vers 23. Vers 22 lese ich noch, befestigten die Seele der Jünger, ermutigten sie, im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen müssen. Das haben wir heute Morgen gehört. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste eingesetzt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Paulus und Barnabas haben hier Älteste eingesetzt. Und das Gleiche sagt Paulus zu Titus. In Titus 1, Vers 5 sagt er, deshalb ließ ich dich in Kreta zurück, damit du, was noch mangelte, in Ordnung bringen solltest. Und in jeder Stadt Älteste einsetzen, wie ich dir geboten hatte. Paulus ging es um die Ordnung in den Gemeinden. Und dafür hat er Älteste eingesetzt oder einsetzen lassen. Aber das war keine menschliche Aktion, keine menschliche Wahl, wer stellt sich zur Verfügung und wer die Mehrheit bekommt. Paulus war sich dessen sehr wohl bewusst, wer hier einsetzt. Apostelgeschichte, Kapitel 20. Da ruft er die Ältesten zusammen von Ephesus. Kurz bevor er auf seine letzte Reise geht, er weiß, er wird sie nicht mehr sehen. Das sieht man in Vers 17. Und in Vers 28 sagt Paulus zu den Ältesten, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, unter welcher euch der Heilige Geist als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu weiden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Was für ein schöner Dienst. Ja, und wer hat eingesetzt? Der Heilige Geist. Er lässt da gar keinen Zweifel. Der sagt nicht, wir haben euch eingesetzt und jetzt gebe ich noch ein paar Tipps. Er sagt, nein, der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Paulus war in diesem Dienst auch dann damals um die Gemeinden herum, wo er dann von Ort zu Ort gereist ist, war er eins mit dem Geist, damit der Geist einsetzen konnte, damit er den Paulus vielleicht benutzen konnte damals in dieser Zeit dort. Aber der Heilige Geist hat eingesetzt. Er hat sie als Aufseher gesetzt, die Gemeinde Gottes zu weiden. Aufseher. Seine Herde, die Herde Gottes zu weiden. Ja, ein wichtiger Ausdruck hier. Die Herde gehört nicht den Hirten auf dieser Erde. Die gehört dem Hirten, dem Oberhirten. Gott gehört sie, ja, die er durch sein eigenes Blut erkauft hat. Aber er setzt Älteste ein, die diese Herde weiden dürfen. Was für ein Vorrecht. Lob den Herrn. Und er fängt an mit, habt Acht auf euch selbst. Und das fand ich ansprechend, aber auch sehr bloßstellend, als ich es gelesen habe. Petrus selber, der Aufs und Abs erlebt hat, er sagt, ich bin der Mitälteste, ein Zeuge und so weiter, und sagt, weidet die Herde Gottes, die bei euch ist. Aber bevor er das hier sagt, sagt der Paulus zu den Ältesten, habt Acht auf euch selbst. Und erst dann sagt er, und auf die Herde Gottes. Zu diesem habt Acht auf euch selbst möchte ich mal einen Abschnitt vorlesen, der ja auch sehr klar ist. In meiner Vorbereitung hat der Herr mich schon auch bloßgestellt und ein bisschen den Spiegel vorgehalten. In 1. Timotheus 3, die Verse 1 bis 7. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach dem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein gutes Werk. Der Aufseherdienst ist ein gutes Werk. Der Ältestendienst, ich nehme jetzt diesen Begriff, ist ein gutes Werk. Und wer danach trachtet, begehrt ein gutes Werk. Und jetzt beschreibt er, ein Aufseher nun muss ohne Tadel sein. Huch, schon durchgefallen. Ja, aber wir lesen einfach weiter. Ein Aufseher nun muss ohne Tadel sein, Mann nur einer Frau, enthaltsam, besonnen, ordentlich, gastfreundlich, fähig zu lehren, kein Trinker, kein Schläger, sondern großmütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und seine Kinder mit aller Ehrwürde in Unterordnung hält. Gedankenstrich. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht durch Stolz verblendet dem Gericht des Teufels verfällt. Da muss ich auch nicht viel sagen, oder? Wer hier sagt, Mann einer Frau, und dann sagt er, dem eigenen Haus gut vorstehen und seine Kinder in aller Ehrwürde in Unterordnung hält. In Ehrwürde. Ja, das macht mich als Vater sehr abhängig von meinem Haupt. Ich muss unter dem Haupt sein, damit ich meinem Hause wohl vorstehen kann. Ja, und doch, auch die ältesten Geschwister sind keine perfekten Menschen. Ja, hier sagt er, er muss ohne Tadel sein. Bezieht sich natürlich hier dann auch darauf, dass es nicht mehr Frauenehen geben sollte, aber auch enthaltsam und ja, kein Trinker, kein Schläger etc. Aber die Haltung muss sein, Herr, mein Wandel, und das sage ich zu uns Mitältesten, euch Mitältesten, unser Wandel muss ja so sein, dass es ein Vorbild ist. Ja, sagt ja hier der Petrus. Vers 3, auch nicht über die Anteile herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Wir sehen auch hier in 1. Petrus 5, da spricht er davon, von anderen Ältesten, dass er sagt, nicht aus Zwang führen, sondern willig, gottgemäß, nicht mit schändlichem Gewinn streben, sondern eifrig, auch nicht die über die Anteile herrschen, ja, Gewinn streben, eigenen Vorteil suchen, ja, Besserwisser gegenüber den Geschwistern, ich weiß es besser, Rechthaberei. Das sind alles so Gewinnstreben, dass ich einen Gewinn draus ziehe als Ältester. Petrus, der ermahnt seine Mitältesten. Er war nicht dort an dem Ort, er hat es ja an die Geschwister in der Verbannung geschrieben. Und doch hat er sie ermahnt als Mitältester an dem anderen Ort. Warum konnte er es? Weil er es selber erfahren hat. Wie es ist, von einem Mitältesten oder auch mit Apostel korrigiert zu werden. Weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt. Er war ja im Haus des Cornelius, hat dort mit den Heiden gegessen, dann kam er zurück nach Jerusalem, dann gab es dort ein bisschen Wirbel, wie kannst du nur? Und Petrus hat sich dann verteidigt und dann ist er irgendwann wieder gekippt. Offensichtlich, denn wenn man in Galater 2 liest, und das fand ich sehr bezeichnend, da geht er nach Antiochien, in eine andere Gemeinde. Hat wahrscheinlich Gemeinschaft gehabt dort, hat die Geschwister versorgen wollen. Und dann heißt es in Galater 2, Vers 11, als aber Kephas nach Antiochien kam, sagt Paulus, widerstand ich ihm ins Angesicht, weil er zu verurteilen war. Denn bevor einige von Jakobus kamen, hatte er mit denen aus den Nationen gegessen, Cornelius. Als aber diese kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab aus Furcht vor denen aus der Beschneidung. Und mit ihm heuchelten auch die übrigen Juden, sodass selbst Barnabas durch ihre Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht recht wandelten, gemäß der Wahrheit des Evangeliums, sagte ich zu Kephas vor allen. Versucht euch mal in Petrus reinzuversetzen. Der, der 3,5 Jahre mit dem Herrn gelaufen, der die Offenbarung hatte über Christus, die Offenbarung bekommen hat über die Gemeinde, der ihn zwar verleugnet hatte, aber hinterher die Aufgabe bekommen hat zu weiden, Pfingsten erlebt hat, bekommt von einem Paulus, der ein paar Jahre vorher die Gemeinden noch verfolgt hatte, offen ins Angesicht Widerstand, weil er zu verurteilen war. Der große Petrus, musste sich was von dem Paulus sagen lassen? Ganz offensichtlich ja. Sonst hätte der Paulus das nicht in den Galaterbrief geschrieben und der Herr uns heute noch lesen lassen. Er hatte das erfahren, hat ganz offensichtlich an der Stelle auch Buße getan und konnte dann so etwas im 1. Petrus 5 schreiben und sagen, weide die Herde gottgemäß, nicht mit schändlichen Gewinn streben. Ja, natürlich, die Geschwister haben ihn damals sicher auch geschätzt und geehrt. Der Paulus sagt, nee, so nicht. Petrus hat offensichtlich Buße getan und hat uns diesen Brief hinterlassen. Das ist doch wunderbar. Ja, indem ihr Vorbilder der Herde werdet. An jedem Ort, in jeder Gemeinde braucht es Älteste, die der Gemeinde vorstehen. Ja, die diesen wunderbaren Dienst haben, die Herde Gottes und wie Petrus sagt, die bei euch ist. An jedem Ort, in jeder Gemeinde gibt es die Herde, die bei uns ist. Und diese führen, weiden. Ja, und es ist ein Dienst, wie der Paulus schreibt, es ist ein gutes Werk. Da darf man auch danach trachten. Weidet die Herde, hat der Petrus geschrieben. Hütet die Herde. Und ich möchte an der Stelle sagen, vielleicht haben wir auch in der Vergangenheit den Begriff des Weidens ein bisschen weiter gefasst, als was uns die Schrift hier offenbart. Schafe weiden nicht einander. Die hüten nicht. Das ist keine Hütefunktion füreinander. Ja, ich diene mit dem, was der Herr mir gegeben hat, haben wir gestern gehört. Mit der Gabe. Das teile ich aus. Ich habe was gegessen. Das teile ich aus. Ich lasse dich an meinem Stück Weide ein bisschen Anteil haben. Ist doch wunderbar. Probier mal, schmeckt auch gut. Ja, isst doch mal. Das Weiden ist eine Hütefunktion. Und das obliegt den Ältesten. Und ich sage das ganz bewusst, weil sonst die Schafe plötzlich nicht mehr wissen, wer ist jetzt für mich verantwortlich für die richtige Weide. Wenn wir alle weiden, alle miteinander, bin ich mal dein Hirte und ja, da gibt es aber noch einen anderen Hirten und wo geht jetzt die Herde hin? Der Herr hat es ziemlich scharf verurteilt, wenn die Herde auseinander dividiert. In der Ordnung Gottes gibt es diese Ältesten und wie wir gelesen haben in 1. Timotheus 3, das sind, ich sag's mal so, verheiratete Brüder, ja, die dort dem Hause vorstehen. Und der Begriff Älteste heißt nicht, das müssen jetzt alle mit Jahrgang 50 und drunter sein. Die Allerältesten in der Gemeinde vom biologischen Alter. Hier geht es darum, die Kinder in Unterordnung zu halten. Also die hatten noch nicht erwachsene Kinder. Dennoch sagt Paulus, kein Neubekehrter. Ja, da ist eine Verantwortung gewachsen, da ist eine Erfahrung gewachsen. Es heißt hier eben Bruder, ein Mann einer Frau. Ja, es gibt komische Entwicklungen auch unter uns Christen, dass Frauen irgendwelche Ältesten sind. Das Wort hat eine andere Ordnung. Und die ist wunderbar in seinem Reich. Ist doch einfach, lass uns doch einfach seine Ordnung annehmen. Das ist wunderbar. Die Schafe, die brauchen Pflege. Das wissen wir. Da muss sich jemand um die Pflege kümmern. Da muss sich jemand kümmern. Wo geht's zur richtigen Weide? Wo ist nichts, was dem Schaf oder den Schafen schadet? Wo sind die Kranken? Ja, wo muss ich achten? Ich möchte hier Hesekiel 34 lesen. Und in Verse 4 und 5, da schimpft der Herr über die Hirten damals im Volk. Und ich möchte es positiv zeigen. Er sagt hier, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt. Ich drehe es rum. Was ist eine Aufgabe eines Ältesten? Die Schwachen zu stärken, das Kranke zu heilen, das Gebrochene zu verbinden, das Versprengte zurückzubringen und das Verlorene zu suchen. Was für eine wunderbare Aufgabe. Seid froh und dankbar über eure Ältesten, die diese Aufgabe haben, die bereit sind, die Herde zu pflegen, ja, zu achten. Wie geht es diesem Schaf? Fuß umgeknickt. Und dann geht der Hirte und pflegt dieses Schaf. Ist doch wunderbar, ja. Oder ein Schaf will einen anderen Weg gehen, sucht sich das Gras auf der anderen Seite des Zaunes ist immer besser. Und der Hirte, der holt es wieder zurück. Komm, ich habe eine bessere Weide. Hier gibt es genug Gras. Und dazu benutzt der Hirte einen Stab. Ja, ihr kennt es aus Psalm 23. Der Hirte, der Stecken und Stab trösten mich ja. Der holt zurück in die Herde. Das ist wunderbar. Ja, und solche Brüder brauchen wir an jedem Ort. Darin sind die Ältesten auch Vorbilder. Ja, seid Vorbilder, haben wir gelesen. Weidet die Herde und sagt am Schluss, seid Vorbilder der Herde. Vorbilder im Sinne, auch die Herde zusammenzuhalten. Ja, wehe, wenn mein Hirtendienst mit meinen Brüdern am Ort und meinen Mitältesten dazu führt, dass die Herde um uns zerstreut wird und nicht mehr weiß, wo es lang geht. Ja. Und wir sind an unserem Ort als Älteste verantwortlich für die Herde um uns herum. Ja, jeder Ort hat seine Ältesten. Und doch vergesst nicht, jede Herde ist ja nur ein Teil der gesamten Herde Gottes. Wenn wir miteinander Gemeinschaft haben, Esslingen, Basel, nichts wäre verwerflicher, als dass die Herden plötzlich nicht mehr miteinander klarkommen. Dass es Schwierigkeiten gibt zwischen den Herden, da müssen wir uns fragen, als Hirten, wo ist das Problem? Vielleicht können die Schafe gar nicht viel dafür, sind einfach nur völlig durcheinander, da kommt jemand anders, weiß ich nicht, was ich mit dem machen soll. Aber wenn wir als Hirten unter dem Oberhirten sind, ist wunderbar. Ja. Das führt dazu, dass die Schafe am eigenen Ort in Einheit sind und auch untereinander als Gemeinden, als Herden in Einheit unseren Hirten loben. Was hat denn der Herr gesagt in Johannes 11? Ich kann es nur kurz streifen. Verse sind auch auf der Gliederung. Er ist doch gestorben, um die Zerstreuten in eins zusammenzubringen. Ja, und das soll an jedem Ort die Aufgabe der Ältesten sein. Und ihr könnt mir glauben, die Ältesten sind angegriffen. Der Feind hat nichts anderes im Sinn, als die Herde zu zerstreuen. Ja, und er fängt bei den Hirten an. Was sagt der Hebräerbrief? Hebräer 13 sagt, und das ist mir ein Anliegen, Vers 7, denkt an die, die euch führen. Und wirklich im positiven Sinne. Denkt an die, die euch führen. Und nicht über die eigenen Hirten, über die führen, denken, was sagt der schon wieder? Was hat er schon wieder jetzt gemacht? Oder was machen denn da die Brüder bei mir am Ort? Denkt an die, die euch führen. Betet für eure Ältesten an eurem Ort. Betet für alle Ältesten in den Gemeinden. Wir sind eine Herde. Ja? Und allein hier, guckt euch um, wie viele Herden sind da von den Orten? Oder Teilherden, sind ja nicht alle physisch vor Ort. Einige online, einige hören es nach. Und wir sind unter einem Oberhirten. Hier spricht der Petrus von dem Oberhirten, der nachher den Hirten auch die Belohnung gibt. Und er sagt hier, denkt an die, die euch führen, die euch das Wort gesagt haben. Schaut das Ergebnis ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Auch hier Was ist der Wandel des Hirten? Er ist unter dem Oberhirten. Er, der Hirte, der ordnet sich dem Oberhirten unter. Und hier, ja, die Hirten, das sind die Ältesten. Und er sagt, weidet die Herde, ja, die Schafe. Und diese Schafe, die sollen den Wandel beobachten und den Glauben nachahmen. Den Glauben für die Geschwister. Ein Hirte, der glaubt daran, dass es schafkräftig wird, dass es gesund wird, selbst wenn es irgendwo mal verloren gegangen ist, zurückzuholen. Er glaubt daran, er hat die Hoffnung, dass es dem Schaf besser geht. Lob den Herrn. Diese Schafe dürfen das auch annehmen als Ermutigung, selber auch Verantwortung zu nehmen. Ja, und Paulus bezeichnet das ja in 1. Timotheus 3, wenn ihr dort weiterlest, nach den Ältesten, da gibt es den Begriff der Diakone. Ja. Und diese Diakone, das kennt ihr vielleicht aus der Apostelgeschichte, die haben dort Verantwortung ganz praktischer Art genommen. Da gab es Witwen, die haben nichts zu essen gehabt. Und da gab es Diakone, die das ausgeteilt haben. Die haben eine Verantwortung genommen. Und Geschwister, das ist wirklich ein wunderbarer Gehorsam. Nachher sagt der Hebräerbriefschreiber in Vers 17, gehorcht denen, die euch führen und fügt euch ihnen. Ja, nimm es an, wenn du siehst, dass ein Ältester sich um die Geschwister kümmert. Beobachte, ahme den Glauben nach, ahme die Freude nach für die Geschwister. Gib dich selber hin. Ja? Ohne vielleicht jetzt schon an eine Ältestenschaft zu denken. Es geht darum, nimm Verantwortung im Hause Gottes. Es fängt im kleinen Dienst an. So wie die Ältesten an den Orten treu sind, dienen am Wort, dienen um die Geschwister, guck's ihnen ab. Sag, Herr, ich will auch so sein. Ich will auch so mutig sein. Ich will so treu sein in deinem Haus. Dienen in deinem Haus. Und als letzten Vers möchte ich noch eine Ermutigung geben an alle sehr jungen Geschwister, die jetzt vielleicht denken, das ging jetzt da nur um die ganz Alten. Nein, erstens mal, seid wirklich in dieser Unterordnung. Lass uns gemeinsam diese Ordnung leben. Das ist was Wunderbares, was Schönes. Und ich möchte enden mit einem Psalm, den ich in meiner persönlichen Lese gelesen habe, vor ein, zwei Wochen. Psalm 68, ich lese ab Vers 25, ich glaube in einigen Übersetzungen ist es erst Vers 26. Da geht es um die Umzüge Gottes. Voran gingen nicht die Ältesten, voran gingen die Sänger, danach Saitenspieler, Halleluja für unseren Musikdienst. Voran, es wird noch besser, was kommt dann? Voran gingen die inmitten Tamburin schlagender Mädchen oder Jungfrauen. Lob den Herrn. Junge Schwestern sind dort ganz vorne am Lob des Herrn beteiligt gewesen im Alten Testament. Wunderbar. Muss man nicht warten, bis man irgendwie 30 oder 40 ist. Das ist ein wunderbarer Dienst. Lass dich anstecken von den älteren Geschwistern mit den Herrn in den Versammlungen zu loben, weil der nächste Vers heißt nämlich, preist Gott in den Versammlungen den Herrn, die ihr aus dem Quell Israels seid. Lobt den Herrn für so eine wunderbare Ordnung in seinem Reich.